Ich stelle mich hierher, hier fühlt man sich sicherer. Das heißt, ihr könnt mich besser sehen. Ja, das Thema, wir haben es eben eingeblendet gesehen. Ich habe mir das selbst nicht ausgesucht, es ist mir gestellt worden. Ich hatte eigentlich für die Gemeinde Barmbek schon eine Predigt bereit, aber dann kam Kommando zurück. Und ich bin natürlich gern bereit gewesen, mich auf dieses neue Thema einzuschießen und etwas dazu zu sagen. Und ich tue das gern. Ich tue das gern. Als ich mir Gedanken darüber gemacht habe, merkte ich schon, dass mich das auch sehr anspricht und mich auch motiviert hat. Ich denke, das ist ein Thema, was auch für unsere gesamte Gesellschaft, für unser ganzes Land eine wichtige Sache ist. Ich werde ein wenig darauf eingehen. Es wird ja viel heute auch darüber geschrieben, es wird viel darüber gesagt. Vor kurzem hat die Gemeinde Rostock-Stadt auf eigene Faust einen Schöpfungsfilm gezeigt. Von dem Aufbau ist manches vielleicht dagegen zu sagen, aber sie haben diesen Film gewagt zu zeigen in der großen Kongresshalle Rostock und haben dort einen Nebenraum gemietet. Er fasste 600 Menschen und er war voll, brechend voll. Und es sind hunderte Menschen nach Hause gegangen, weil sie nicht reinkamen. Und es war vorwiegend junge Leute. Es ist ein Thema Schöpfung, Schöpfung bewahren, das uns schon irgendwie alle angeht. Ich habe bewusst auch das so formuliert, so konkret, vielleicht sogar so absolut formuliert, Gott schuf diese Welt. Und als Christ sage ich, daran ist nicht zu rütteln. Gott hat diese Welt, Gott sei Dank, selbst geschaffen. Und wir bewahren sie, habe ich auch sehr deutlich ausgedrückt, aber weiß ganz genau, dass wir, was diese Sache betrifft, großes Problem haben. Dass wir mit dem Bewahren bis heute eigentlich damit nicht richtig zurechtkommen und auch sehr viel als Menschen dazu beigetragen haben, dass vieles so gekommen ist, wie es gekommen ist, was zum Teil nicht sehr schön ist, nicht mehr schön ist in Gottes Schöpfung. Ich habe ein Wort gewählt, zu Beginn möchte ich das lesen, das soll auch gleich das Ziel, der Hauptgedanke für meine Predigt sein, für uns als Ermutigung, wieder neu darüber nachzudenken. Es ist ein altes Psalmwort aus Psalm 104 und da lese ich den 24. Vers. Euch, die in der Bibel sehr zu Hause seid, ist das eigentlich ein sehr bekanntes Wort, wo der Psalmist sagt, Herr, wie sind deine Werke so groß und viel? Du hast sie alle weise geordnet und die Erde ist voll deiner Güter. Ich werde dieses Thema auch ein wenig aus dem Gedankengut des Hiob, des alten Hiob, ein wenig untermauern. Wir sollen also das, was Gott geschaffen hat, von Anfang an, so steht es ja auf dem ersten Blatt der Bibel, bebauen und bewahren. Die Frage ist nur, inwieweit sind wir dazu heute noch erfolgreich und auch befriedigend in der Lage? Machen wir uns überhaupt Gedanken darüber? Das Bebauen und das Bewahren ist heute zu früheren Zeiten gesehen beschwerlicher geworden. Beschwerlicher ist es auf alle Fälle geworden, nachdem die ersten Menschen schon im Paradies sich Gott gegenüber daneben benommen haben, dass es zum Sündenfall kam. Es hat da schon große im Nachhinein Veränderungen gegeben bei der Kreatur, bei den Tieren. Von da an lautete das Gebot, fressen und gefressen werden. Die Rosen hatten plötzlich Dornen an dem Stiel. Ich sage es so. Dann kam die Sintflut, es kam noch einmal eine Veränderung. Eine klimatische Veränderung, so dass sich wirklich vieles auch in Gottes Schöpfung verändert hat. Wir haben heute einen eisigen Nordpol und wir haben einen noch eisigeren Südpol. Und dazwischen haben wir schon Zonen, wo kaum noch ein Mensch leben kann vor großer Hitze und Dürre und Wüste. Wenn wir von Schöpfung bebauen, bewahren sprechen, müssen wir, und ich komme da nicht umhin, auf den Schöpfer selbst zu sprechen kommen. Nur an den glauben leider eben in unserer Zeit heute nicht viele Menschen. Und somit gibt es, denke ich, zwei Richtungen, was den Ursprung alles Seins betrifft. Und ihr wisst, im Fernsehen wird ja auch vieles heute darüber berichtet. Die einen sagen, und dazu gehören wir ja auch und wollen dazu gehören, am Anfang stand ein Schöpfer, der alles geschaffen hat, alles nach seiner Art. Das ist eine ganz wichtige Aussage. Alles nach seiner Art. Dazu sind wir Menschen bis heute nicht in der Lage, nach der Art zu schaffen. Und die anderen sagen, es muss einen Urknall gegeben haben, woraus sich alles allmählich entwickelt hat. So, und was stimmt? Und wir sind genötigt, der Wahrheit nachzugehen. Das Problem ist nur, dass beide Vertreter dieser beiden Ansichten glauben müssen. Keiner kann es letztlich beweisen, weil keiner dabei war. Nicht mal Adam und Eva waren dabei. Sie sind hineingesetzt worden in das Fertige. Und als Adam noch keine Frau hatte, war er auch nicht mit dabei, als Gott ihm seine Frau geschaffen hat. Er hat geschlafen. Und als er aufwachte, ich sage es mal so simpel, war sie da. Beim Schöpfungsakt war kein Mensch dabei. Wer also den Urknall vertritt, muss glauben, dass es so war. Und wer das vertritt, wie ich es eben sagte, muss auch glauben. Und da ich, wie gesagt, persönlich an einen Schöpfergott glaube und von seinem Tun überzeugt bin, wird natürlich meine Predigt in diese Richtung gehen. Ich bekenne, ich sage das euch, kann es so sagen, ich bin ja von Hause aus kein Adventistenkind, ich bin ein Seiteneinsteiger. Ich habe einmal an die Evolution geglaubt. Ich habe deshalb geglaubt, weil ich darin gelehrt worden bin. Aber es ist eines Tages der Zeitpunkt gekommen, wo ich das in vielen Dingen nicht mehr glauben konnte. Was für mich keinen Sinn dann gemacht hat. Die Wahrheit herausfinden. Der Mensch, was Wahrheit betrifft, der Mensch kann sich unter Welt, ja, das wissen wir alle, keine absolute Wahrheit geben. Nur Gott allein kann letztlich das und uns den eigentlichen Sinn und auch diese ganzen Zusammenhänge, die damit zusammenhängen, in wenigen Zügen dann auch rüberbringen. Mit dem ganzen Kosmos ist es letztlich so. Wenngleich heute die moderne Wissenschaft, und das wissen wir ja auch, vieles Nützliche erforscht hat. So kann ich aber keine Vorliebe eben für diesen Urknall empfinden, weil eben von dieser Seite her, wenn es so wäre, keine Antwort auf meine Grundfragen mir gegeben sind und gegeben werden. Woher kommt wirklich das Leben? Das ist für mich in meinem Leben eine wichtige Frage geworden. Mir ist es also nicht gleichgültig, wie alles entstanden ist. Woher kommt wirklich das Leben? Wozu existieren wir als Menschen? Und die dritte Frage, wo führt alles hin? Mit welchem Ziel entwickelt es sich, wenn man vielleicht von Entwicklung redet? Es steht in meiner Bibel, am Anfang schuf Gott und am Anfang steht Gott als der Schöpfer. Und dieser biblische Schöpfungsbericht ist für mich eine bis heute unverzichtbare und auch eine durch nichts zu ersetzende Informationsquelle. Wenn wir nach Herkunft und wenn wir nach Sinn dieser Welt und allen Lebensfragen uns erkundigen. ist für mich einfach wirklich wichtig geworden. Und ich persönlich spreche auch, das habe ich mir eigentlich in den letzten Jahren angewöhnt, das ist aber nur meine Meinung, meine Auffassung, nicht mehr so sehr vom Schöpfungsbericht. Denn wenn ich von einem Bericht rede, war jemand dabei, der berichten kann. Es war aber niemand dabei, der berichten kann. Für mich ist die Schöpfung bis heute, so wie es Gott uns hinterlassen hat und aufgeschrieben hat, eine Offenbarung. Es begann in dieser Welt mit einer großen Offenbarung Gottes. Und es wird wieder am Ende, was wir ja als Adventisten mit der Wiederkunft Christi verbinden, mit einer Offenbarung schließen. Und dazwischen ist dein Leben und mein Leben. Gott war der Schöpfer dieser Welt und allen Lebens. Und der Heilige Geist, von dem ja die Bibel auch spricht, war am Schöpfungswerk beteiligt. Und der ausführende Werkmeister war Jesus Christus. Und meine Lieben, Jesus Christus ist eigentlich für mich, wenn man mal schon von einem Beweis reden kann für die Schöpfung, ist für mich eigentlich Jesus Christus der Beweis, dass Gott geschaffen hat. Denn im Neuen Testament lese ich das. Es gibt ein interessantes Wort. Es hat Paulus gesagt, ich muss es euch einfach mal wiedergeben, ihr kennt es, Kolosser 1, Vers 15 und 16. Er, Jesus Christus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung, denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und ich muss euch sagen, als ich Jesus Christus in meinem Leben erfahren habe, hatte ich auch kein Problem mehr mit der Schöpfung. Ich hatte anfangs wirklich Probleme damit. Aber Christus ist für mich eigentlich der Beweis, dass Gott wirklich geschaffen hat. Wer darüber natürlich jetzt anderer Meinung ist, ich nehme es auch niemandem übel, weil ich ja selbst aus so einer Ecke komme. Ist ja auch ein Glaubensprozess, um endlich dahin zu kommen, wo man dann sagt, jawohl, Gott ist es, der alles geschaffen hat. Wer darüber anderer Meinung noch ist, kann natürlich denken und glauben, was er will und auch nach Belieben übernehmen, was er will, was heute auf dem ideologischen oder auf dem philosophischen Markt der Möglichkeiten angeboten wird. Es steht jedem frei. Aber ich sage doch, trauen wir doch Gott es zu, dass er uns darüber in seinem Wort Auskunft gibt, wie alles letztlich entstanden ist. Und das Wichtigste eigentlich dabei ist, wer etwas auch von der Schöpfungsordnung begreifen will, die Gott in die Schöpfung hineingelegt hat, muss persönlich in Beziehung mit ihm selbst kommen. Und von daher kann man das nur letztlich verstehen und auch glauben. Wenn nicht diese Beziehung zu Gott besteht, gibt es oft lieblose und manchmal auch nutzlose Diskussionen, wo Meinungen auf Meinungen prallen und als Ergebnis dann nichts unterm Strich herauskommt. Theologisch würde ich sagen, der Mensch muss nach der Wahrheit selbst fragen, die sein Leben trägt. Und so habe ich das bis heute verstanden und vertrete das auch für mich. Und ich glaube, dass all diese Schöpfungskräfte, die heute ja noch existieren, vielleicht in abgeänderter Form zum Teil, wenn wir an Wind denken, wir denken an Wasser, wir denken an Regen, an Gewitter, auch Erdbeben, was keine schöne Sache für Menschen ist. Wenn wir das alles näher betrachten, wie das alles zueinander steht und funktioniert, erkennen wir wirklich eine große Weltordnung Gottes als den Schöpfer, wo man dann nicht mehr sagen kann, das ist alles so von selber entstanden. Es erfüllt einen doch. Und alles nach Gewicht, nach Maß, nach Funktion ist alles weise geplant. Und es läuft auch mit einer gewissen Sicherheit ab. Und so hat alles eben in der Natur, so sage ich, seine für uns geheime Ordnung und auch letztlich seinen Sinn, auch wenn der Mensch dies nicht erkennen kann und vielleicht auch nicht wahrhaben will. Und das alles gilt es eben zu bewahren. soweit wir das können. Es ist nur die Frage, machen wir es? Und wie machen wir es denn? Und wie sollten wir es denn machen? Ich muss mich auch ein bisschen hier an der Zeit halten. Wir haben ja im Laufe der Jahrtausende manches auch erfunden und erdacht, was wir heute so als Technik nennen. Es geht uns heute in vieler Hinsicht viel besser als in früheren Zeiten, wo die Menschen körperlich sehr schuften müssen, ist heute vieles durch Technik bei uns erleichtert. Und wie gesagt, ich wurde da erinnert an den Hiob. Der Hiob, ich habe hier vor mir, ihr könnt ja mal ganz kurz reinschauen, und ich will da mal den Punkt bewahren, von daher ein bisschen erklären und deutlich machen. Kapitel 28. Dieses Kapitel in Hiob 28 ist in meiner Bibel überschrieben, das Lied von der Weisheit Gottes. Und wenn ihr da so hineinschaut, dann werdet ihr feststellen, dass Hiob hier in diesem Kapitel von Technik spricht, schon zu seiner Zeit. Wir wissen ja nicht ganz genau, wir wissen nicht viel von Hiob, wir wissen auch nicht ganz genau, wann das Buch geschrieben ist. Manche sagen, es sei das älteste Buch, was wir haben in der Bibel. Aber wichtig ist erstmal, was hier drin steht. Und wenn ihr da so hineinschaut, von Anfang an, da sagt hier es gleich im zweiten Vers, Eisen bringt aus der Erde und aus dem Gestein schmilzt man Kupfer, man macht der Finsternis ein Ende und bis ins Letzte erforscht man das Gestein, das im Dunkel tief verborgen ist. Man bricht einen Schacht fern von da, wo man wohnt, vergessen ohne Halt für den Fuß, hängen und schweben sie fern von den Menschen. Man zerwühlt wie Feuer unten die Erde, auf der doch oben das Brot wächst und so weiter und so fort. Wenn wir an das letzte Grubenunglück denken, da in Chile. Wie furchtbar, was da passiert ist. Und dann sagt der Hiob, Vers 8 und Vers 20, woher kommt die Weisheit, die Wahrheit und wo ist die Stätte der Einsicht? Wir brauchen Einsicht, wir brauchen Weisheit für Bewahren und Gestalten, das, was Gott uns hinterlassen hat, was er uns gegeben hat als Lebensraum, was wir als Natur bezeichnen. Der Mensch kann heute viel machen, dank seiner Technik, überschaut aber nicht, was er da macht. Uns fehlt oft der Überblick, die Konsequenzen, die Folgen, die aus unserer Erfindung heraus entstehen. Zweifellos hat der Fortschritt der Technik manchen Segen gebracht, den keiner missen möchte. Wir wissen das alle auf dem Gebiet der Medizin, der Arbeitsbedingungen, der zeitlichen Arbeitsverkürzung, der Kommunikation und so weiter und so weiter. Großen Fortschritt. Aber wo auf Fortschritt bringende Zwecke hingearbeitet wird, entstehen eben auch leider unerwünschte Nebenwirkungen. Nebenwirkungen, die uns riesige Probleme machen. Ein simples Beispiel dazu. Es ist ja die Absicht, unsere menschliche Absicht immer wieder, schnell zu sein, sich schnell fortzubewegen. Keiner von uns möchte auf das Auto verzichten. Keiner. Wunderbare Erfindung, dieses Vehikel mit vier Rädern. Wunderbar, aber Die Nebenwirkungen sind problematisch geworden. Die Antriebsreserven für diese Autos werden knapper, Öl wird knapper, Gas wird knapper, Benzin also. Wir versuchen umzusteigen auf Alternativen, Biogas, muss jetzt auch der Mais herhalten, der eigentlich zu essen ist. Raps muss herhalten, um Biosprit zu bekommen. Also die Nebenwirkungen sind kolossal, so dass sie uns zu schaffen machen. Die Zunahme von Verkehrsopfern, von Menschen und Tieren, die Fülle der Abgase, der Lärm. Neulich hat jemand gesagt, das heißt, ich habe es in einem Buch gelesen, hat einer gesagt, wir sind als Menschen in unserer Gesellschaft heute nicht mehr in der Lage, kaum noch in der Lage, natürliche Geräusche aufzunehmen. Wir sind nur noch in der Lage, unseren eigenen Lärm zu hören. Und das nimmt immer mehr zu. Und die Vögel, wir haben ja hier in Hamburg gelebt, hier so. Hier hört man ja in der Innenstadt kaum noch einen Vogel. Die können gar nicht mehr miteinander kommunizieren, die Vögel. Habe ich auch in so einem schlauen Buch gelesen. Vögel können nicht mehr richtig kommunizieren, weil wir als Menschen zu viel Lärm machen. Ist doch traurig. Ist echt traurig. Wenn ich früh immer mit meinem Fahrrad 6,5 Kilometer zur Ostsee fahre und wieder zurück, na, da bin ich dann allein. Und da erlebe ich eben das wieder, was ich eben viele Jahre nicht so gesehen habe und gehört habe. Und die jüngsten Katastrophen, ich habe sie schon erwähnt, Golf von Mexiko mit der Ölsache oder die Alu-Schlammlawine jetzt in Ungarn. Ich bin ja damals hier von euch aus 1993 in Weißrussland gewesen zur Evangelisation. Das war nur ein paar hunderte Kilometer entfernt von Tschernobyl. Ich habe mich nur gewundert, warum ich immer manchmal so müde wurde und mein Übersetzer auch, bis dann die Geschwister von Tschernobyl aus der Nähe kamen und sagten, ja, die Strahlung ist noch so stark und immer wenn Ostwind, kriegt ihr das auch ab. Strahlt heute noch. Neulich hörte ich im Fernsehen den Satz, wenn wir nicht bald das Ökosystem in den Griff bekommen, brauchen wir eine zweite Erde. Da habe ich so gedacht, die Bibel sagt, uns wird eine neue Erde, eine erneuerte Erde zuteil. Und dann wurde an eine Politikerin die Frage gestellt, hätten Sie eine Großfamilie, wären Asse und Gorleben wünschenswerte Wohn- und Arbeitsorte für Sie und die Ihren? Wäre es wünschenswert für Sie? 126.000 Fässerschmoren da, uns kommen jährlich noch welche dazu. Was können wir, du und ich, tun, was Bewahren betrifft? Es heißt ja, in der deutschen Sprache gibt es ja viele Redewendungen, wer viel arbeitet, macht Fehler. Nur wer nichts tut, macht keine Fehler. Habt ihr sicherlich schon gehört. Aber ich denke, das ist wohl kein Freibrief. Das ist kein Freibrief für einen verantwortlichen Umgang mit der uns anvertrauten Schöpfung. Und die Welt zu gestalten, kann von Christen für uns, für Christen nur heißen, denke ich mal, Haushalter Gottes für die Schöpfung zu sein. Für das, was noch an Schöpfung da ist und ist noch genügend da. Als Haushalter sich eingesetzt fühlen. Haushalten ist also nicht in Ruhe lassen, sondern Haushalten bedeutet kultivieren und bewahren. Besonders eben eine bedrohte und auch von der Zivilisation schon schwer mitgenommene Schöpfung braucht sorgfältig abgestimmte Hilfe des Menschen. Das braucht sie einfach. Wir sind ja damit einbezogen. Wir gehören ja mit zur Schöpfung. Die Technik, wenn wir schon die Technik, es gibt ja auch andere Mittel, die Technik taugt grundsätzlich nicht zur Selbsterlösung der Menschheit. Dazu ist die Technik nicht in der Lage. Sie bleibt, ich will es jetzt mal positiv sagen, und ist ja viel Positives auch dran an der Technik. Die Technik bleibt, darf ich es biblisch sagen, anvertrautes Talent. Bleibt anvertrautes Talent, nicht mehr und auch nicht weniger. Aber bitteschön mit Einsicht, mit Weisheit, so wie es Hiob gesagt hat. Bewahre und gestalte mit Einsicht und mit Weisheit. Wir wissen alle, dass der Wissensdurst des Menschen und der Forscherdrang des Menschen, der ist ungebremst in unserer Gesellschaft. Ich habe vor Jahren hier öfters ja an an öffentlichen Events teilgenommen. Zum Teil bin ich da eingeladen worden durch die Raucherentwöhnung, zum Beispiel, die ich bei euch ein paar Mal hier mit dem Siegbert Heck durchgeführt habe, bin ich an verschiedene Geschäftsleute auch herangekommen und die haben mich mal eingeladen in das, jetzt darf ich nichts Falsches sagen, Barmbek Nord, Mexiko Ring, gibt es ein Hotel, das heißt, glaube ich, Queen Hotel. Dort versammeln sich alle paar Monate Politiker und Geschäftsleute, die laden sich, sind ungefähr 150 Leute, ob sie es heute noch machen, weiß ich nicht, laden sich einen Gastredner ein. Ich wurde eingeladen, habe da auch ja gesagt, musste noch 43 Mark bezahlen. Es war ein Abendessen dann noch, dachte ich, meine Güte, wenn ich das jedes Mal mache. Bin also nur einmal da gewesen. Und da war ein Professor aus Ulm, ich werde das nie vergessen, ein Physiker, Professor Gägele, hat über das Weltbild der Bibel gesprochen. Es hätte einer von uns sein können. Ich habe ihn selber dann hinterher angesprochen. Ja, und da ging es eben um so etwas. Und er hat dem unter anderem gesagt, deshalb erzähle ich das, dass die Naturwissenschaft lässt sich in ihrem Forschen nicht bremsen, auch wenn der Staat, die Politik hier und da sagen muss, stopp, sie macht doch, was sie will. Und ich habe alte Bücher noch zu Hause liegen von Robert Jung, wo es um die Atombombe, die Entwicklung der Atombombe ging, was die alles damals beschrieben haben. Da hat sich der alte Oppenheimer, der daran auch beteiligt war, die haben hinterher gesagt, hätten wir bloß nicht das erforscht mit der Teilung des Atomkerns, wo dann die Atomkraft eben freigesetzt wird. Und der Weizsäcker, der Friedrich Weizsäcker, der Bruder von dem ehemaligen Bundespräsidenten, der ist ja Physiker, ich weiß nicht, ob er noch lebt, der hat mal gesagt, in unserer Zeit kann uns nur noch die Liebe Gottes retten von all dem, was wir jetzt angerichtet haben. Nur noch die Liebe Gottes. Und das ist ja das, was wir auch miteinander vertreten. Also Wissensdurst und Forscherdrang lassen sich nicht bremsen. Ich glaube, wenn ich das biblisch im Zusammenhang alles lese, was Schöpfung betrifft, das Thema Schöpfung, glaube ich, dass, so verstehe ich es eigentlich bis heute, Schöpfung bewahren und Schöpfung erhalten etwas mit Erlösung zu tun hat. Mit Erlösung dieser Welt, auch mit Erlösung der Menschheit und der gesamten Kreatur. Wir reden ja heute vom globalen Denken. Globales Denken im christlichen Sinn ist eigentlich nach Gott fragen. Nach Gott fragen und die Schöpfungszusammenhänge zu hinterfragen. Das verstehe ich unter globales Denken im christlichen Sinne. Und dann reden wir heute viel vom lokalen Denken, vom örtlichen Denken oder örtlichen Handeln. Unter lokalen Handeln heißt es dann, und das ist das, wo wir uns eigentlich jetzt Mut machen sollten, in kleinen Schritten innerhalb unseres Verantwortungsbereiches aktiv zu werden und zu sein, was Schöpfung bewahren betrifft. Nicht jeden Schritt mit dem Auto fahren. Muss man denn jeden Schritt mit dem Auto fahren? Ich mache es auch nicht mehr. Aber ich musste mich eigentlich am Riemen reißen. Nicht gedankenlos irgendwas wegwerfen. Eine Büchse, die ich leer getrunken habe und vom McDonald's habe. Fenster runterkurbeln, raus. Ich erlebe es als Radfahrer jeden Tag, was links und rechts in den Straßengraben herumliegt. Muss denn das sein? Keine Pflanzen und Blumen in Übermut abreißen. Tiere nicht quälen. Sollte man nicht tun. Lieber ein offenes Auge haben für das noch, was da ist. Salomo hat einmal gesagt, Sprüche 14, Vers 31, wer dem Geringen, und wir beachten das oftmals so als Geringes, wer dem Geringen Gewalt tut, lästert dessen Schöpfer. Und wer möchte schon lästern? Das Fazit, auf der Suche nach Wegen aus der Krise, wenn wir schon von Krise reden, sollten wir Christen doch auf das hören, was die Bibel uns über unser Verhältnis zur Schöpfung sagt. Und was damit als unser Auftrag in dieser Welt bedeutet, kann ja nur auf dem Hintergrund verstanden werden, dass Gott der Schöpfer ist und er seine Schöpfung nicht preisgibt. Er wird sie nicht preisgeben, auch wenn wir unseren Lebensraum immer mehr beschneiden und unser Lebensraum immer enger wird. Bei allem derzeitigen ökologischen Dilemma kann immer noch Gottes wunderbares Walten in seiner Schöpfung gesehen und auch gehört werden, wenn wir nur dafür offen sind. Und da kann ich den Reinhold Trupp nur bestätigen, was er mit seinem Herbst sagt. Ist der Herbst nicht eine schöne Jahreszeit? Natürlich wissen wir, es stirbt dahin, aber es ist doch schön. Ich meine nicht das Sterben, aber die schöne Blätterfärbung. Und da bin ich an einem Punkt, was zum Bewahren und zum Pflegen dazugehört, dass wir wieder, und ich sage es bewusst, als gottgläubige Menschen wieder das Staunen lernen. Er hat uns heute interviewt, was ist der Unterschied zu leben in einer Großstadt oder kleinen Stadt? In einer Großstadt, kommt natürlich darauf an, wo man in der Großstadt wohnt, aber wenn man so richtig hier im Pulk wohnt, hat man im Alltag weniger ein Auge für die Schöpfung. Man guckt nur immer auf das, was der Mensch leistet und zustande bringt und macht. Deshalb bin ich eigentlich jetzt froh, dass ich in einer Kleinstadt wohne, weil ich da wieder die Möglichkeit habe, mehr auf das zu achten, was wirklich noch da ist, wo man froh und dankbar werden kann, wenn du dann den Vogel weißt, was es für ein Vogel ist und der fängt dann vor dir an zu singen und du siehst dieses Tier und jenes Tier, diese Pflanze, diesen Baum und siehst wieder das, wozu du ja eigentlich auch dazu gehörst, zur Schöpfung, dass wir wieder staunen lernen. Und das ist auch für die jungen Leute doch wichtig. Freu dich in deiner Jugendzeit, aber denk an deinen Schöpfer. Auch hier habe ich den Hiob aufgeschlagen, Hiob 38. In Hiob 38, und das ist so jetzt mein langsames Ende, 38, wenn ihr das mal zu Hause durchlest, überschrieben ist allerdings dieses Hiob 38, Moment, geht um den Wettersturm, wirft Hiob hier viele Fragen auf. Ich will nur einige nennen. Wer ist's, der den Ratschluss verdunkelt mit Worten ohne Verstand? Wo warst du, als ich die Erde gründete? Sag's mir, wenn du so klug bist. Weißt du, wer ihr das Maß gesetzt hat und wer über sie die Richtschnur gezogen hat? Worauf sind ihre Pfeiler eingesenkt oder wer hat ihren Eckstein gelegt? Und so geht das immer weiter. Welches ist der Weg dahin, wo das Licht sich teilt und der Ostwind hinfährt über die Erde? Wo ist des Regens Vater? Weißt du des Himmels Ordnungen oder bestimmst du seine Herrschaft über die Erde? Er wirft hier viele Fragen auf. Viele Fragen wirft er auf. Und hier wird eben zunächst Hiobs Begrenztheit als Mensch deutlich. Und zeigt auch seine Selbstüberschätzung auf. Er sagt an einer Stelle, bis hierher ihr stolzen Wellen und nicht weiter. Auf jede Frage müsste Hiob, die er hier stellt in Kapitel 38, eigentlich die Antwort geben, ich weiß es nicht oder ich kann es nicht antworten. Aber wenn man genauer das liest und sich hineindenkt, stellt man fest, diese aufgeworfenen Fragen sind keine leeren Worthülsen, sondern sie enthalten eine Botschaft. Wenn wir es nur erkennen würden immer. Und da muss ich euch sagen, obwohl wir heute in einer Zeit leben, wo der Mensch einen großen Verstand hat, er vieles zustande bringt, habe ich manchmal den Eindruck, ist unser Denken oftmals, was in diese Richtung geht, sehr eng geworden. Der Mensch denkt auf diesem Gebiet sehr eng, manchmal sogar kleinkariert und auf sich selbst bezogen, sehr egoistisch. Das Staunen verlernt man allmählich und das finde ich so schade und so traurig. Es ist doch wunderbar zu sehen und zu erleben, wenn wir nur mehr konzentriert, mehr ehrfurchtsvoller, mehr respektvoller und mehr demütiger wären gegenüber dem, was Gott für uns noch an Schönem und noch an Wunderbarem jeden Tag unseres Lebens bereithält. Haben wir doch dafür wieder neu offene Augen und offene Sinne. Gehen wir doch wieder bewusst jeden Tag in den neuen Tag hinein. Weil es uns eben doch froh und dankbarer stimmt. Und weil auch das Thema Erlösung mit hineinspielt. Die Sehnsucht nach Erlösung, das liegt in uns und das liegt in der gesamten Kreatur. Und es liegt im biblischen Bewahren. Im biblischen Bewahren die Sehnsucht nach Erlösung, wie es in Römer 8 steht. Die Kreatur leidet mit uns und sehnt sich mit uns nach Erlösung. Gott bringt in unbegreiflicher Weise alles in seiner Schöpfung auch heute noch zusammen. Schönes und Zerstörerisches, Überflüssiges und Lebensnotwendiges, Leben und Tod, Glanz und Graues, Gewaltiges und Billiges, Dummheit und Überlegenheit, Jubel und Elend. Mit großer Weisheit bringt er das zusammen. Wir wären dazu nicht in der Lage. Jedes Tier, jede Pflanze, jeder Baum, jedes Ding hat bis heute seinen Wert. Auch das scheinbar Überflüssige für uns und das scheinbar für uns Nebensächliche ist schön, hat seinen Sinn, da zu sein. Das muss man wissen und wenn wir es glauben, umso besser. Was das Bewahren der Schöpfung betrifft, so sollten wir Christen, ich sage es nochmal zum Abschluss, auf das hören, was die Bibel über unser Verhältnis zur Schöpfung und unser Verhältnis zu Gott sagt und damit auch unser Auftrag in dieser Welt seine Bedeutung hat. Das ist wichtig zu wissen. Und deshalb halten wir auch die Lasten und die Mühen, die ja auch da sind, dieser alt gewordenen Schöpfung aus. Und deshalb wissen wir auch, dass uns etwas ganz Neues und Wunderbares erwartet. Deshalb sind wir Christ geworden. Und deshalb, als drittes, leben wir jetzt schon staunend und jetzt schon gestaltend und bewahrend inmitten der alten Schöpfung mit all ihren Geschöpfen. Ich wünsche euch Gottes Segen und auch viel Freude und wünsche euch, wie gesagt, jeden Tag ein offenes Auge für die Schönheit um uns herum, in Gottes Schöpfung, in der Natur und auch offene Ohren noch für das, was da zu hören ist, dass wir auch weiterhin zuversichtlich unseren Weg des Glaubens gehen. Und das wünsche ich euch nicht nur heute, sondern ja, eigentlich immer. Es soll genügen. Ich sage jetzt Amen.